Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Freuen Sie sich auf großartige Gäste in dieser Sendung. Das Team von Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield, also ein Film über den großen Fotokünstler des 20. Jahrhunderts. Stella, ein Leben, eine sehr schwierige, eine sehr heikle Geschichte, eine wahre Geschichte, verfilmt von Kilian Riedhof. Auch mit ihm haben wir gesprochen. Dann schon eine Sensation, ein bulgarischer Film, die Oscar-Einreichung von Bulgarien, eine Frage der Würde, ein großes, erschütterndes Sozialdrama, ein bedeutender Regisseur hier bei uns im Gespräch aus Bulgarien, Stefan Komandarev. Und wir haben einen Film, der hat unmittelbar etwas zu tun mit dem, was uns hier umgibt, nämlich unter anderem das Studio Babelsberg. Und da gibt es ja diesen fantastischen Fundus, diesen unerschöpflichen Fundus von Requisiten, die dann in Filmen auftauchen. Ein Film erkundet genau diese Archive der Erinnerung des Gegenständlichen, die für Filme so wichtig sind, um eine Glaubwürdigkeit herzustellen, wie das geht und was das so für Erkundungen sind, wird uns dann das Team dieses Films hier ebenfalls verraten. Also, zwei pralle Stunden Kino im Radio. Herzlich willkommen dazu.
Jedes Jahr gilt für Barton Academy Schüler, Lehrer und Personal weg vom Campus und zwei Wochen Winterferien. Aber es gibt immer ein paar wenige Unglückliche, die nicht wissen, wohin über die Feiertage. Man nennt sie die Holdovers.
Mr. Hanel.
Hallo, Mary.
Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert worden. Wie konnte das nur passieren?
Ihr wisst, dass er hier mal Schüler war, oder?
Ja, deswegen weiß er auch, wie er uns maximal quälen kann.
Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte?
Nein, ich habe gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse.
Mein Vater ist tot.
Ja, was für eine schöne Ausgangssituation für einen Film, die wir hier erleben in dem Film The Holdovers. Für mich jetzt schon, das sage ich ganz offen, gleich am Anfang des Jahres sind im Januar, liebe Anna Wollner, herzlich willkommen.
Hallo, lieber Knut.
Einer der schönsten Filme des Jahres.
Es ist der schönste Weihnachtsfilm des Jahres im Januar.
Kommt ein bisschen zu spät, das stimmt schon, aber es tut dem Vergnügen überhaupt keinen Abbruch. 5 Oscar-Nominierungen gab es für The Holdovers, der neue Film von Alexander Payne, der unter anderem ja Sideways gemacht hat, ein Klassiker inzwischen, auch mit Paul Giamatti, der auch wieder eine Oscar-Nominierung hat. Es ist wahrlich nicht seine erste, aber ich denke, diesmal wird er ihn bekommen. Es muss jetzt einfach passieren, finde ich.
Ha, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass The Holdovers tatsächlich der Film ist, der am Ende hinten runterfallen wird, weil die Konkurrenz in diesem Jahr so stark ist. Also so sehr ich diesem Film alle 5 Oscars gönnen würde, ich würde allen Filmen in diesem Jahr die Oscars gönnen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach die Oscars dicht machen in diesem Jahr und dabei sein ist alles und wir reden einfach über The Holdovers.
Das machen wir jetzt also auch. Und zwar erstmal diese Ausgangssituation, weil die ist schon so schön und so originell und das habe ich auch so noch nicht gesehen. Also es gibt, im fliegenden Klassenzimmer auch sowas, dass irgendwie Kinder da bleiben müssen im Internat und dann entsteht eine ganz besondere Situation. Vielleicht schilderst du die erstmal.
Ja, das ist also der Titel, The Holdovers, die Übriggebliebenen oder auch die Resterampe, wie man sagen könnte, an einem fiktiven, jungen Elite-Internat, eine Highschool, irgendwo in Neuengland verschneit, das Jahr 1970. Paul Giamatti als Lehrer Hannem bleibt da, aus dem einfachen Grund, weil er einem sehr, sehr schnöseligen, sehr, sehr reichen Sprössling eines Spenders der Schule eins reinwürgen wollte, eine schlechte Note gegeben hat und als Strafe muss er über Weihnachten nun da bleiben mit all denen, die aus den verschiedensten Gründen auch nicht nach Hause dürfen, also diese Überbleibsel oder Resterampe und die dezimiert sich aber auch nochmal relativ schnell, dann am Ende sind es nur 3 Leute, die da bleiben, der Paul Hannem, der Lehrer, dann die Köchin Mary, die gar nicht weggehen möchte, weil sie um ihren Sohn trauert, der vermutlich in Vietnam gefallen ist und diese Schule der letzte Ort war, wo sie schöne gemeinsame Stunden hatten, also sie aus einem sehr traurigen Grund bleibt. Und dann haben wir noch Angus, ein Schüler, der auch ein Schnösel ist, aber auch noch rebellisch und der sofort meine Sympathien hatte, weil er wie die anderen beiden in dieses Setting auch überhaupt nicht reinpasst. Mhm. Und die müssen sich jetzt über die Feiertage annähern und das schaffen sie auch.
Und Anne, du hast es ja schon gesagt, das fand ich auch so mutig, man hat erst diese Gruppe von 5 Leuten in diesen riesigen Sälen, diesen riesigen Hallen, das ist ja auch so eine besondere Atmosphäre, so wie man eben abends früher mal in der Schule nochmal war. Es war alles leer und das ist eine ganz andere Stimmung. Diese Reduktion nochmal zu reduzieren auf 3 Leute, das fand ich absolut anrührend. Wir müssen dazu sagen, dass dieser antike Lehrer, das ist ja so wie antike Geschichte und antike Sprachen, also Paul Hannem, absolut verhasst ist. Kein Mensch kann den ausstehen. Das ist ja besonders hart, nochmal jetzt mit dem diese ganze Zeit verbringen zu müssen. Und wie Paul Giamatti das spielt, ist wiederum eine ganz große, wunderbare Studie der Schrulligkeit und irgendwie auch natürlich der Einsamkeit.
Schrulligkeit, Einsamkeit, ich finde, der hat auch so eine weichgespülte Kratzbürstigkeit. Das ist, glaube ich, so ein Lehrer hatten wir alle in irgendeiner Art und Weise und den haben wir aber auch mit Abstand von der Schule verstehen können und hier ist es ja auch tatsächlich so, dass er sich über diese Woche, die sie auf dieser da verbringen, dass er sich öffnet, dass wir verstehen, warum er so ist und er hatte am Ende mein ganz, ganz großes Mitgefühl und für mich ist irgendwie so einer der prägenden prägendsten Schüler-Lehrer-Filme tatsächlich immer noch Club der Toten Dichter, ja. Natürlich auch das Fliegende Klassenzimmer. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Club der Toten Dichter-Vibes in so einer ganz merkwürdigen Stimmung, weil es eine ganz tolle Schüler-Lehrer-Beziehung ist am Ende. Natürlich ohne mein Captain, aber trotzdem auch diese Schule, wie diese Schule inszeniert ist, auch mit dieser Grobkörnigkeit der Bilder, die Klamotten, die die Jugendlichen anhaben. Also die gehen da ja wirklich noch in Jacketts in den Unterricht. Ich habe diese Schule gerochen. Mhm. Und bei mir, meine Schulzeit ist noch nicht so lange her wie bei dir.
Danke.
Aber es tut mir leid. Ich habe trotzdem, ich war sofort auch wieder in meiner eigenen Schulzeit drin. Und ich war auch nicht in den 70ern in der Schule. Aber dieser Film, ich hatte das Gefühl, man kann den wirklich auch riechen.
Ja, also es ist wirklich auch eine schöne Reminiszenz an Filme der 70er Jahre. Es sieht auch so aus, wie du sagst. Hat mir auch gut gefallen, weil damit ja auch der Zeitgeist reinkommt. Ja. Du sprichst ja gerade eben vom Vietnamkrieg zum Beispiel. Diese Köchin, wunderbar gespielt. Auch eine Oscar-Nominierung übrigens. Divine Joy Randolph, diese Afroamerikanerin, die in dieser Schule auch isoliert ist, das merkt man auch. Da spielt auch Rassismus eine Rolle, Klassenstrukturen, die Herablassung dieser Schnösel ihr gegenüber. Und wie diese drei Menschen sich, die alle wie Außenseiter sind, so annähern, du hast es schon gesagt, ist anrührend, sieht man gern, obwohl ja jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Ist auch klar, ne?
Es passiert, was machen die? Die gehen in Diner, die betrinken sich zusammen, die verbringen die Feiertage, die kochen, die essen, die streiten sich, die lernen sich natürlich kennen, aber diese Lethargie, die über all dem liegt, was macht man? Es ist bisher perfekt auch eingefangen, diese Zeit zwischen den Jahren, in denen eigentlich nichts passiert. Und wir haben jetzt zwei der Schauspielenden schon angesprochen. Wir müssen auch den dritten noch einführen. Dominic Sessa, der Angus spielt, einen Menschen, der perfekt passt in diese Rolle. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwoher muss man den noch kennen, den muss man doch schon mal gesehen haben. Das kann doch nicht sein, dass er hier das sein Debüt gibt, aber es ist so. Und Alexander Payne, die haben sich beim Casting einen Wolf gesucht. Die haben über 800 junge Männer gecastet, um diese Rolle besetzen zu können, haben niemanden gefunden in Hollywood und sind dann wirklich irgendwann in die Schultheater der Umgebung gegangen und haben Dominic Sessa gefunden. Und der ist für mich auch ein absoluter Glücksgriff, weil diese drei in ihrer Schrulligkeit und Verschrobenheit und Einsamkeit, Außenseitertum wirklich perfekt miteinander harmonieren. Und es ist ein ganz, ganz toller Ensemblefilm, in dem Paul Giamatti natürlich heraussticht. Aber es ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Schüler-Lehrer-Film und einfach ein ganz, ganz toller Film.
Ja, auch ein Film wirklich über die Werte, die man vermitteln kann in der Schule. Auch wieder ein ganz aktuelles Thema. Also was macht Erziehung aus? Welche Werte können wir jungen Menschen mitgeben? All das wird in diesem beglückenden Film aber ganz unaufdringlich, ganz sensibel erzählt. Und meine Reaktion war so, also da würde man gerne nochmal sitzen bleiben. Ne? Nochmal einfach nachsitzen und den Film sofort nochmal sehen. Einer der schönsten Filme des Jahres. Wir haben schon festgelegt, Oscar für Paul Giamatti. Wahrscheinlich nicht, aber schön wäre es eben, der Film The Holdovers jetzt im Kino zu sehen. Für uns gesehen von Anna Wollner. Danke dir.
Sehr gerne.
Für dich, John Hartfield, war Kunst eine Waffe.
Ein Kampf der Bilder.
Warum bin ich nicht, wie du warst?
Wir waren gegen alle Isten in der Kunst. Krieg, Protest, Dada. Wir haben alles auseinandergeschnitten und neu montiert. Auch uns selbst. Mit Bildern der Lüge in die Fresse schlagen.
Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield, das ist der Titel des neuen Films von Katrin Rothe, lief auch in Cottbus beim Filmfestival. Und es ist wirklich eine anregende, eine politische Zeitreise. Die Regisseurin hat ja schon mit ihrem Film 1917, der wahre Oktober, bewiesen, wie kreativ sie Mischformen nutzen kann, um historische Einsichten zu erkunden und zu vermitteln. Jetzt also erzählt sie vom großen Fotokünstler John Hartfield, dessen berühmte Collagen in den 20er und 30er Jahren stilprägend geworden sind, aufrüttelnd die Faschisten angeklagt haben. Wir erleben eine heutige Fotodesignerin, wunderbar eigensinnig von Stefanie Strömler gespielt, und die begegnet ihm in einer persönlichen Arbeitskrise als Trickfigur. Also sie lernt John Hartfield kennen, der als Trickfigur anwesend ist in diesem Film, seine Meisterschaft und seine tiefen Konflikte auch in der DDR, wohin er ja zurückgekehrt ist, dann als Emigrant, der im Westen gelebt hat. Das war auch nicht ganz unkompliziert in der DDR, mit so einer Westemigration dann ins Land zurückzukehren. Ich habe mich mit beiden getroffen, also mit der Schauspielerin Stefanie Strömler, die wir übrigens bestens kennen aus dem wunderbaren Dokumentarfilm Die Spielwütigen, und mit der Regisseurin, mit Katrin Rothe, und wollte erstmal von der Regisseurin wissen, was macht für sie die Faszination aus, die Größe von John Hartfield?
John Hartfield hat sowas wie Memes vor 100 Jahren gemacht. Also er hat mit Fotosatire gemacht, und er hat das so ein bisschen als Nachrichten gesehen. Also er wollte aufklären mit seinen Bildern und hat das auch mit Humor gemacht. Also so eine kurze Message ein Foto eine Aussage damit erzeugt und damit auch viele Menschen erreicht. Also er hat mit einer Dada-Kunst angefangen in den 20er Jahren und ist dann in den 30er Jahren zu so einem größten Antagonist von Hitler geworden. Also er hat gegen die Militarisierung total, gegen diese Kriegsvorbereitung und gegen Hitler Fotosatire gemacht und gekämpft. Also er hat mit Bildern gekämpft. Er wollte diese Machtergreifung der Nationalsozialisten verhindern.
Das sind großartige Arbeiten, manchmal ganz einfach. Ich meine, man schaut hin, wie so ein Plakat, sind ja oft Plakate. Geniale Montagen, plötzlich begreift man gesellschaftliche Zusammenhänge bei ihm. Er hat auch Buchumschläge gemacht, Malik Verlag von seinem Bruder. Tucholsky hat man so schön gesagt, wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ein Umschlag sein, Malik Verlag, toll. Stefanin, ist das nicht einfach ein Biopic über ihn? Hätte man auch machen können, dann wäre es konventionell und informativ geworden, sondern es ist wirklich auch ein Spielfilm, in dem du die Hauptrolle spielst als eine Künstlerin, die ja Verwandte von ihm ist im gewissen Sinne, also eine Kollegin, aber in einer tiefen Krise. Was ist los mit ihr?
Also ja, sie ist in einer künstlerischen Krise und sie hat das Gefühl, nur noch zu funktionieren und irgendwelche Sachen zu erfüllen, die nicht mehr ihr sind. Und sie wird auch von der Ausstellung mit John Hartfield in der Akademie der Künste in den Zeittunnel gerissen und ist dann plötzlich in der Werkstatt, fängt an, die Schere in die Hand zu nehmen und dann entsteht einfach das Kopfkino. Also das ganze Leben mit Johnny, John Hartfield. Und da entsteht eine Freundschaft und fast sogar auch eine Liebesgeschichte.
Also was ist das für eine Idee, so einen Mann herzunehmen, der auch eine Ikone ist? Also du entzauberst ihn nicht, aber du nimmst ihn runter vom Sockel, finde ich, durch diese Art des Erzählens. Er ist immer als kleine Figur aus Papier auch immer dabei. Wir sehen ihn immer wieder. Wir erfahren auch viel aus seinem Leben, muss man auch sagen. Das ist schon auch eine biografische Erzählung. Aber warum diese Idee, ihn quasi durch Stefanie in die Gegenwart zu holen?
Ich wollte ihn in die heutige Zeit holen und ich wollte irgendwie einen Dialog, also ich wollte, was sagt er uns heute, der John Hartfield? Es ist einfach doch lange her und die Zeit heute ist eine andere. Also wir leben in einer Bilderflut und in einer Filmflut, wo ich dachte, es muss noch dichter sein im Film. Also wir haben vielleicht die Zeit nicht mehr nach dem Film ganz lange nachzudenken. Da kommt schon der nächste Film, die nächste Serie. Also dachte ich, das muss alles in den Film. Also ich wollte einfach diese spannenden Momente rausnehmen und auch ansprechen. Also es ist auch, was heißt das denn, wenn man grafisch arbeitet? Also man möchte einen Buchumschlag machen oder so. Und da kommt der Chef und will was anderes machen, weil es sich einfach nur besser verkauft. Also es ist aber nicht nur, es passt nicht, sondern es ist eigentlich gegen das Thema oder so. Also was machst du als Grafiker, als Künstler? Das ist so eine kleine Entscheidung, die vielleicht ein Grafiker im Leben trifft. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für heute. Also welche Entscheidungen treffe ich jeden Tag in meiner Arbeit, damit die Welt nicht schlechter wird, also die Welt eine bessere wird. Aktuell muss man ja fast sagen, oh weia, die Welt darf keine schlechtere werden.
Also wir erleben ihn da als Figur im Dialog auch mit dir, also mit deiner Figur, Stefanie. Und das ist teilweise auch sehr witzig. Aber sie nimmt ihm auch wirklich was von ihm mit. Sie wird vielleicht doch ermutigt, weniger Kompromisse einzugehen. Wir sind alle umzingelt von Kompromissen. In jedem Beruf ist das, glaube ich, so. Aber für sie ist doch diese Figur eine Ermutigung?
Voll und ganz, ja. Also nach dieser Reise, der gemeinsamen Reise, ist sie wirklich aufgestellt, viel mehr, also mutiger zu sein in ihren Aussagen und eben dieses Funktionieren wirklich über Bord zu werfen und einfach für die Welt, also für sich und auch politisch zu werden.
Eine Frage noch, Katrin, natürlich zur Form. Wir erfahren über seine wichtige Zeit in den 20er Jahren sehr viel Widerstand gegen die Nazis, Emigration, Rückkehr in die DDR, auch voller Konflikte übrigens. Es war ja nicht so, dass diese Ikone konfliktfrei in der DDR leben konnte, aber du erzählst es eben dieser außergewöhnlichen Mischform, die für dich inzwischen typisch geworden ist. Was bringt es dir gerade hier in dem Falle, glaube ich, das ist ja wirklich eine schöne Methode.
Na, John Hartfield war ein Collagenkünstler und da dachte ich, da mache ich eine Filmcollage.
Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield, jetzt in mehreren Kinos zu sehen, in Berlin, im Akut und im Xenon. Ein Film, der uns zeigt, wie eben eine junge Künstlerin als Kollegin von John Hartfield über ihn ihre eigene Möglichkeit begreift, einzugreifen in die Gesellschaft. Also die eigene Verantwortung wahrzunehmen als Künstler. Und vor dieser Frage steht ja jeder, der künstlerisch tätig ist, egal in welcher Zeit. Animation und Spielfilm bilden dabei eine faszinierende Einheit. Das heißt, die Regisseurin hat es ja gerade auch sehr prägnant formuliert. Der Film verwendet sehr geschickt, manchmal übrigens auch durchaus witzig, die Collagemittel, von denen er auch handelt. Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield.
Ja, hallo?
Kriminalpolizei, Hauptinspektor Kollef.
Wer bitte?
Wir haben Ihren Wohnblock abgeriegelt. Das sind sehr gefährliche Leute, gute Frau. Sammeln Sie jetzt als erstes Ihr gesamtes Geld ein. Werfen Sie das Geld runter, sonst können wir die nicht fassen. Sie müssen es jetzt runterwerfen.
Hallo.
Ein ganz mieser Telefontrick, der auch bei uns leider oft angewandt wird, meistens nachts, wenn alte Menschen angerufen werden, in Panik versetzt und sind dann bereit, ihre gesamten Ersparnisse, auch Schmuck, alles, was ihnen wichtig ist, herauszugeben. Das passiert auch Blaga in dem bulgarischen Film Eine Frage der Würde. Sie ist eine sehr erfahrene alte Lehrerin, inzwischen Rentnerin und verliert eben auch alles durch diesen Trick, ist dann aber auch wiederum bereit, selbst abzusteigen in dieses kriminelle Milieu. Also aus einem Opfer wird hier eine Täterin. Das erzählt dieser Film sehr eindrucksvoll. Gleich hier im Gespräch der Regisseur Stefan Komandarev, der diesen Film geschaffen hat, Eine Frage der Würde. Radio 1, 2 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, einen der wichtigsten bulgarischen Regisseure bei uns zu begrüßen. Passiert nicht alle Tage. Es ist auch ein ganz außergewöhnlicher, großartiger Film, den er geschaffen hat. Der hat in Karlo Vivari den Hauptpreis gewonnen und seine überragende Hauptdarstellerin Edith Gotcheva hat auch den Preis bekommen als beste Darstellerin. Wir kennen ihn ganz gut durch Cottbus, weil er öfter schon in Cottbus mit seinen Filmen war. Dieser neue Film von ihm, Eine Frage der Würde, Blagas Lessons. Dieser Film war eingereicht von Bulgarien für den Oscar und ist jetzt bei uns im Kino angelaufen. Das ist ein großes, schönes Ereignis, denn es ist so selten, dass Filme aus Bulgarien zu uns ins Kino kommen. Der hat es geschafft und dafür gibt es gute Gründe. Es ist ein großes, packendes Drama. Begrüße ganz herzlich und freue mich sehr, dass er da ist, Stefan Komandarev. Hi, welcome, good to have you here. Hello.
Hello, it's a pleasure for me to be here also.
Ich denke mal, in dieser großen Arbeit, die Sie schon geleistet haben, bei all den Filmen, der Film ist so intensiv, der hat so eine Kraft. Manchmal konnte ich gar nicht mehr richtig hingucken, so hat er mich gepackt, dass ich mir denke, auch in diesem Gesamtwerk, ist es für Sie ein besonderer Film? Is a special movie for you as well?
Of course, for a film director, every next movie is a very special. It's the most special movie. But this is a third film of a trilogy that we started in 2017 with the first film, Directions. And with these three movies, we wanted to do something like analysis, like a picture of today, Bulgarian and also European society. And after the success of the first two films, the first one, Direction, was in Cannes, we took the decision that the third one must be really different.
Der nächste Film ist immer der wichtigste, ganz klar, aber dieser ist insofern schon bedeutend, weil er ja das Ende markiert einer Trilogie. Die fing 2017 an mit Directions, even Cannes, I watched it in Cannes, by the way, I remember very well that movie. Und das ist eine Trilogie, die soll spiegeln die bulgarische Gesellschaft, aber eben mehr auch noch die gesamte europäische Gesellschaft, die Entwicklungen in unseren Gesellschaften. Also insofern sollte dieser Film auch ein bisschen anders sein oder deutlich anders sein als die davor. So what is different?
The first two films, we were focused with two social groups, the taxi drivers, the police officer. Here we took the decision to talk about the old generation in Bulgaria. This generation became the biggest victim of this process of transitions that was more than 30 years. And somehow this generation is very special for us, for me, for my scriptwriter, because this is the generation of our parents, of my mother and my father. So we wanted to do something provocative. We wanted to provoke with this film a discussion what happens with this few generation, because it's not only one generation. And the most important question, what happened with their dignity?
Ja. Also der erste Film, da ging es um Taxifahrer. Beim zweiten Film war es die Polizei. Jetzt bei diesem Film wendet er sich der alten Generation zu. Also es sind sogar mehrere Generationen, die ja am meisten gelitten haben bei diesem Wandel vom Kommunismus eben in die heutige Zeit hinein. Und das ist die Elterngeneration, seine Elterngeneration. Das sind die Menschen, die aufgezogen haben, die euch erzogen haben. And by the way, not just the parents, also the teachers. And she is a teacher. Also es geht nicht nur um die Eltern, sondern eben auch hier ganz konkret um die Lehrer. Und sie ist eine Lehrerin gewesen, ganz offensichtlich. Ihr Mann ist gestorben und sie will jetzt unbedingt, obwohl sie nicht viel Geld hat, ein gutes Grab für ihn haben. Und zwar innerhalb von 4 Wochen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Motiv für sie. Sie kämpft dafür so sehr. Warum ist das so wichtig? Also man merkt das ja im Film. Ohne dieses Motiv würde die ganze Geschichte nicht funktionieren.
There is no big screen writer comparing to the real life. So we spent more than 1 year in the researches. We met many victims. We found many real story, including this one, a woman who is lost all her money that she wanted to use for the grave of her husband, and that's why she became a mule for the same scammers that took her money. So we found this real story, and in general we choose the subject, the storyline about the phone scams, because this is something that happens very often with this generation, including with my parents.
Yes,
they are not alive anymore. And also this gave us the possibility to build the structure, the dramaturgical structure of the movie, like a thriller. That's why when there was many positive reviews of our film, about our film, but Variety called our film social thriller. Mm-hmm. And for us, this was really the direction that we wanted to go, to have a strong dramaturgical structure that is catching the audience from the beginning until the end.
Also das, was er erzählt, das ist alles genau recherchiert. Er hat ein Jahr lang recherchiert, also Opfer auch gesprochen, die genau das erlebt haben. Seine Eltern, die nicht mehr leben, haben sowas auch erlebt. Also ich muss dazu sagen, sie will das unbedingt schaffen innerhalb von 4 Wochen, weil die Seele nach dem orthodoxen Glauben so lange auf der Welt ist. Also so lange muss man das schaffen, dann hat er Ruhe und muss begraben sein. Und sie verliert durch so einen gemeinen Telefontrick, also es ist wirklich eine fiese Masche, kann man übrigens wirklich kaum ertragen im Film, so spannend inszeniert, verliert sie ihr gesamtes Geld, gibt das diesen Leuten dann eben, wird dann selbst Teil dieses verbrecherischen Systems, also macht dann letztlich mit, weil sie das Geld ja unbedingt haben will, eben für diese Beerdigung. Und er sagt, das ist wirklich etwas, was leider sehr, sehr oft passiert, was ganz typisch ist, was man mit diesen Menschen macht, was diese Leute erleben. Und es ist natürlich eine spannende Rahmenhandlung. Variety hat diesen Film einen Sozialthriller genannt und das gefiel ihm sehr, sehr gut, denn diese Spannung, die ist eben da und die zieht uns ja auch mit rein. Und wir erleben diese Frau jetzt, wie sie nun versucht, doch wieder an Geld zu kommen, was sehr, sehr schwer ist. Wunderbar gespielt von Elie Scosch, war nicht als so von Anfang an sympathische Frau. Also sie hat auch so eine harte, so eine gewisse Kälte auch. Und ich fand das auch sehr mutig, wie sie das spielt. Denn man folgt ihr ja trotzdem sehr gern. Man sieht ihr gern zu bei diesem Film. Aber sie ist niemand, den man sofort ins Herz schließt.
But somehow this was our game from the beginning. To not go directly in the directions of the... To be very, how to say, warm against her, to not go like a lot of sympathy against together with Ellie, and of course it was very difficult to build this character because somehow Ellie Skorcheva is an actor, as a character, is totally opposite of Blaga. So it took us months to build this character of Blaga. And also the story of Ellie Skorcheva is really very interesting, because in the 80s she was one of the leading Bulgarian actors. She played in cult films during this period. Like we joke with her, every teenager in this period was in love to her, including myself. And after the changes, she took the decision to stop acting. Theater, cinema, she stopped everything, because after the changing, of course, the first money that was cut was the money for culture, for theater. She started to receive very compromised propositions, so she stopped. She worked more than 30 years different things. The last few years she was cleaning offices, and one day we found her and we invite her to play this role. So this what I wanted to tell at the beginning, that we wanted not to go in the sentimental way. We wanted to keep distance somehow.
Also es ist eine interessante Geschichte, die dahinter steht. Erstmal sagt er, ja, es ist wirklich so, es war wahnsinnig schwer, diese Figur zu bauen, auch mit dieser gewissen Kälte, dieser Distanz, weil Elie Skorcheva ganz anders ist. Also sie selber ist eine ganz herzliche Frau, ein ganz anderer Mensch. Also es war sehr, sehr schwierig, so eine Figur aufzubauen. Und ihre eigene Geschichte ist auch hochinteressant, denn sie war in den 80ern eine ganz berühmte Schauspielerin, so ein Kultfilm war sie zu sehen. Jeder Teenager war verliebt in sie, einschließlich des Regisseurs, also auch Stefan. Und dann ist sie nach der Wende total verschwunden. Also sie war nicht mehr da, sie hat 30 Jahre nichts mehr gemacht. Das wurde ja auch zuerst in der Kultur gekürzt in Bulgarien, also Theaterfilm. Sie hat nichts mehr gemacht. Zum Schluss hat sie geputzt, hat sie Büros sauber gemacht. Sie haben sie gefunden, sie haben ihr diese Rolle gegeben. Und es war ihm wirklich wichtig, so eine Distanz zu finden, nicht sentimental zu erzählen. Und was dieser Frau dann widerfährt, also welche Lektionen ihr erteilt werden vom Leben, Blagas Lessons, das ist ja der englische Titel des Films, eine Frage der Würde, das bereden wir gleich.
Eine Frage der Würde, endlich mal wieder ein bulgarischer Film bei uns im Kino, Oscar-Einreichung von Bulgarien. Ich habe mich unterhalten mit dem Regisseur dieses Films. Hier ist der zweite Teil des Gesprächs mit dem Regisseur Stefan Komandarev.
Es scheint immer auch ein Spiegel der Gesellschaft zu sein. Das haben Sie am Anfang auch angedeutet. Also Ihre Kälte, das, was sie macht, dass sie selbst in so ein System hineingerät, dass sie ihre Würde verrät. Sie haben vorhin gesagt, die Würde ist ein ganz wichtiges Element gewesen, erzählerisch. Hat auch was zu tun mit einer sehr kalten Gesellschaft, wie Sie Bulgarien zeigen.
A society in crisis, let's say. Moral crisis, not only economical. Moral crisis is much more important comparing to the economical situation. But you know, I always say that my first profession was, I was a doctor. I worked 5 years as a doctor, and somehow always I remember some of the things that I learned from my professors in the medical university. And they teach us that the best treatment starts with the right diagnosis. Mm. And somehow with this last 3 movies, but also with our next movie that we start in March, the shooting, somehow we are trying to do this, to do something like a diagnosis with of this society. Of course, no, there is a lot of people who this for them is provocation, is something that is turning them out from their comfort, but somehow to have this, to try to do this diagnosis, maybe, I hope, is the first step to some right treatment one day.
Also er sagt, es ist ein Land in der Krise, in einer ganz tiefen, auch ökonomischen Krise, in einer gesellschaftlichen Krise, vor allem auch einer moralischen Krise. Und er glaubt, dass das vielleicht das Schwerste ist, also eine moralische Krise zu bewältigen. Und in seinem früheren Leben war er Arzt, der hat also das richtig studiert, war 5 Jahre sogar als Arzt tätig. Und sein Professor hat immer gesagt, Heilung beginnt mit der Diagnose. Man muss erstmal rausbekommen, was ist hier eigentlich? Und er hofft, dass er mit seinen 3 Filmen, dieser Trilogie, auch mit dem nächsten Film, den er jetzt macht, genauso eine Diagnose liefern kann. Das ist provokativ, das kann sehr unbequem sein, so etwas zu erzählen, aber das versucht er eben mit diesem Film auch, mit dieser Frau, die ihm diesen ganz erschreckenden Weg geht.
We did our job and this is the job of the audience. Mm. To go home, to think about this character, to think about what is happening with her, where she will going. I also believe that the quality cinema must provoke something like a moral discomfort in the audience, not to finish in the very simple way that everything is clear, but to go home and to think about these moral questions.
Immer sind die Leute auch total geschockt. Gerade vom Schluss geht mir übrigens auch so, den ich natürlich nicht verraten werde, aber es ist so, dass man da eine offene Frage hat. Er beantwortet das ja nicht, was mit dieser Frau passiert, wie sie damit umgeht, mit ihrer eigenen moralischen Krise, mit ihrem eigenen moralischen Versagen, sondern das soll jeder mit nach Hause nehmen. Da soll man zu Hause drüber nachdenken, wie einen das vielleicht auch beschäftigt.
All of the victims that we met were educated, intelligent people, because part of their life they were in during the period when to be loyal to the institution was something that was very important. So they become victim because of their loyalty to the institution. And this is something that the society must know somehow.
Und er sagt auch noch, man muss auch wirklich diese Generation verstehen, warum die zum Beispiel so reinfällt aus so einem Trick. Ja? Scheinbar ruft er die Polizei an und sagt, schmeißt euer Geld runter und so. Weil die eben aufgewachsen sind in Loyalität zu den Institutionen. Die glauben an die Institutionen des Staates. Und diese Loyalität, die muss man auch verstehen. Wenn man diese Charaktere sieht, muss man sie verstehen. Diese Generation muss man verstehen. Und das erzählt der Film, wie ich finde, sehr, sehr eindrucksvoll. Es ist ein Film, der auch was hat von einem Lehrstück, finde ich, was möglich ist mit einem Menschen, wie man einen Menschen manipulieren kann, wie er seinen inneren Maßstab verliert. Eine große Tragödie, ein sehr spannender Thriller. Also für mich auch eine soziale Schilderung des heutigen Bulgariens. Jetzt im Kino zu sehen, eine Frage der Würde, Blagas Lessons, ein Film von Stefan Komandarev. Und wir haben gehört, er arbeitet weiter, freuen uns auf den nächsten Film. Can't wait to see you next movie. Thank you so much. It was great to have you here. Thank you so much.
Thank you so much.
Radio 1. 11 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und wir wollen uns erkundigen in Saarbrücken beim Max-Orfels-Festival. Heute Abend werden ja die begehrten Preise verliehen. Und es ist wirklich immer wichtig fürs Kinojahr, denn man erfährt dort, was gerade wichtig ist im deutschsprachigen jungen Kino. Das sind die künftigen Star-Regisseure und Regisseurinnen, die da ihre Filme vorstellen. Das Festival also geht heute zu Ende und wir werden kräftig spekulieren. Außerdem schauen wir uns hier auf dem eigenen Gelände um. Wir haben ja hier wirklich nur ein paar Schritte entfernt diesen gigantischen Requisitenfundus vom Studio Babelsberg. Da gibt's wirklich alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, alles. Und dieser Fundus wird erkundet in einem wunderbaren Film, Die Ausstattung der Welt. Auch darüber werden wir reden. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Es ist das Klassentreffen des jungen deutschen Films. Heute geht es zu Ende bei der 45. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis, so heißt es ja ganz genau, werden heute Abend die Preise verliehen. Traditionell ist das so ein Festival als ein ganz wichtiger Ort für den deutschsprachigen Filmnachwuchs, wo letztes Jahr wunderbare Filme gelaufen sind, wie Alaska, Letzter Abend oder Sprich mit mir. Alles Filme, die inzwischen im Kino waren und die wir hier auch vorgestellt haben. Also es ist ein wichtiger Ort. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, Patrick Wilinski. Ist nämlich in Saarbrücken ganz fleißig ins Kino gegangen, die ganze Zeit über. Hallo, hallo.
Hallo, Knutti.
Und es ist ja tatsächlich so, also es sind eben Kinofilme, die dann ins Kino kommen, auf die wir uns auch sehr, sehr freuen können. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir von dir wieder ein Stimmungsbild bekommen, dieser Festivalausgabe. Also, wie hat sich das deutschsprachige Kino in Saarbrücken feiern lassen?
Also ich bin immer wieder erstaunt über diese Atmosphäre, die diese Stadt ergreift für eine Woche. Also diese jungen Talente sind wirklich überall zu sehen. Sie organisieren sich selbst, haben ja keine großen PR-Agenten hinter sich, stehen vor dem Kino, verteilen die Flyer, überreden Leute, in ihre Filme reinzugehen, reden wirklich mit allen Zuschauern nach dem Film, vor dem Film, manchmal sogar während des Films. Eine der lustigsten Anekdoten, die ich dieses Jahr hatte, war bei der Vorführung von Die verkaufte Braut des Namensgebers des Festivals, Max Ophüls, wurde in einer schönen 35mm Kopie gezeigt und vorgestellt vom Urenkel von Max Ophüls, Andreas Benjamin Seifert, ein Filmwissenschaftler aus Kalifornien, der super Deutsch kann. Da die 35mm Kopie aber ein paar Mal abbrach und die Techniker versuchten, das Leben zu retten, hat er aus der Dunkelheit des Raums uns allen erklärt, wie sein Urgroßvater die ganzen Tricks erfunden hat. Auch so ein kurioser Moment dieses Festivals.
13 Filme, also das war Filmgeschichte, was du gerade erzählt hast, und zwar die ganz große Filmgeschichte. Jetzt also 13 aktuelle Filme, die konkurriert haben um den Max Ophüls Preis. Nimm uns bitte mit in die Geschichten. Was interessiert den deutschsprachigen Nachwuchs im Augenblick ganz besonders?
Also mir sind zwei Themen aufgefallen, die ich interessant finde. Das eine muss ein Thema sein, das noch aus der Pandemie rüberschwappt in die Filme. Denn fast alle Filme spielen auf begrenzten Räumen. Also ja, die Orte sind Wälder, Parks, geschlossene Häuser, abgelegene Häuser, eine Hallig auf der Nordsee auch. Also alles Orte, wo die Figuren zunächst eingeschlossen sind, eine Ruhe auch suchen. Ja, aber das ist Selbstbetrug, denn draußen, da ist immer eine Bedrohung. Nicht immer ist sie ausbuchstabiert, nicht immer ist sie auch spürbar. Aber man sieht, dass dieses Eingeschlossensein, dass die Idee der Pandemie sich durch diese Filme zieht. Und auf der anderen Seite, was ich viel spannender fand, war, es geht in den Filmen häufig um die Idee des Verlusts, mal wörtlich, mal metaphorisch. Das funktioniert einmal sehr gut in dem Film Geister von Hans Heschel, übrigens eine RBB-Produktion, wo der Selbstmord eines Freundes dazu führt, dass die Hinterbliebenen nicht nur trauern, sondern eben auch der Film zeigt, wie egoistisch diese Hinterbliebenen manchmal ihre eigene Trauer viel wichtiger nehmen als die Trauer über den eigentlichen Toten. Das fand ich sehr spannend. Oder eben metaphorisch in dem sehr schönen Film Good News von Hannes Schilling, wo ein Journalist in Thailand ein Interview mit Rebellengruppen führen möchte, das nicht bekommt, es lügt, in die Redaktion schickt und plötzlich steht der Fotograf von der Redaktion bei ihm und will diese Rebellen fotografieren. Was dann passiert, das ist wirklich intelligentes, moralisch spannendes Thriller-Kino. Und das sind so Momente, wo dieser junge Talentfilm wirklich zu sich kommt.
Wie sieht das jetzt ästhetisch aus? Also die Geschichten hast du uns geschildert, aber gab es auch so, dafür ist ja Saarbrücken auch bekannt, formale Experimente, Filme, die vielleicht die Filmformen mal anders denken, anders sehen?
Ja, das ist interessant. Das hätte ich mir manchmal mutiger gewünscht. Also es dominiert in den Geschichten noch häufig so der psychologische Realismus. Aber es gab zum Beispiel einen schweizerdeutschen Film Electric Fields von Lisa Gertsch, der mir sehr imponiert hat. Das ist ein mysteriöser Episodenfilm in Schwarz-Weiß gehalten über auch Menschen, die verschwinden oder plötzlich so Urängste ausleben. Wunderbar besetzt übrigens mit Julia Jentsch, die sich in einen Vogel verwandelt. Das ist so ein exzellent geschriebenes Mosaik von einsamen Herzen. Sehr geheimnisvoll, sehr überzeugend. Auch wieder der FFB-Film Losing Control, der aus Polen stammenden Studentin Eva Wickel, die erzählt über eine Frau, die einen Schrei hört. Und wie in einem David Lynch-Film geht sie diesem Schrei nach. Und je näher sie der Quelle dieses Schreis kommt, desto mehr kommt sie zu sich und ihren dunklen Dämonen. Das ist auch gefilmt in einer ewigen Nacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Diese beiden Filme sind formal wirklich außergewöhnlich mutig.
Dann lass uns noch auf den zweiten großen Wettbewerb schauen. Den Dokumentarfilmwettbewerb wollen wir nicht vergessen. Traditionell ist das ja dann der Wettbewerb für Leute, die sehr neugierig sind auf die große, weite Welt. War das auch in diesem Jahr so?
Ja, also das dominante Thema fast in jedem Film, das waren die Folgen von Migration und Vertreibung. Also afghanische Flüchtlinge, die in Bosnien-Herzegowina gestrandet sind und nicht nach Europa kommen. Oder queere Surfer aus Nordafrika, die am liebsten mal die Wellen in Biarritz ausprobieren würden. Menschen, das Schicksal dieser Menschen, die nach Europa kommen, nicht rein können. Oder wenn sie reinkommen, dort auch scheitern. Diese Lebensentwürfe, die sich eben nicht verwirklichen können. In Deutschland zum Beispiel. Auf der anderen Seite, und das müsste man auch nochmal diskutieren, gab es Filme quer durch die Sektion, auch im Dokumentarfilmwettbewerb, die sich mit Glaube beschäftigt haben, mit Religion, aber auch so neugierig, nicht so abwertend, kritisch, sondern eine Suche nach etwas, was fehlt. Also junge Menschen, die jetzt versuchen zu fragen, wo ist dieser Gott? Ja, brauche ich ihn? Wo finde ich ihn? In was für Gemeinschaften ist er vorhanden? Das fand ich schon außergewöhnlich.
Dann noch ein letztes Wort von dir. Du hast in den letzten Jahren übrigens immer sehr gut gelegen, also fast immer richtig. Wer gewinnt deiner Meinung nach heute Abend?
Also meiner Meinung nach müsste der Film Arthur Diana von Sarah Summer gewinnen. Das ist so ein kleiner Home-Movie-Film auf 16 mm, wo die Regisseurin mit ihrem Bruder nach Frankreich fährt. Und mit ihm fährt die ganze französische Filmgeschichte mit. Eric Rohmer, Jacques Rivette, das mal aus Deutschland zu sehen, in so einer Leichtigkeit, in so einer Sommerlichkeit, das hat hier wirklich alle begeistert. Und ihr würde ich den Hauptpreis am meisten gönnen.
Warum überrascht mich das irgendwie nicht bei einem Mann, der so die Filmgeschichte liebt wie du, dass dir dieser Film gefallen hat? Wir werden sehen, was heute Abend dann passiert. Wir freuen uns, dass du wieder zurückkommst. In irgendeiner Form kommst du ja wieder zurück. Auf irgendeine Weise wird es ja klappen. Denn die Berlinale steht ja auch vor der Tür. Patrick, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke vom Festival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Patrick Wilinski war das. Dankeschön.
Ciao, Knut.
Hier sind auch Verleih, oder?
Man kann alles leihen. Man kann auch den Stuhl, auf dem ich arbeite, leihen. Also wenn man Besitzansprüche hat, ist man im Fundus falsch.
Ich nenne das immer, die Dinge müssen was können.
Also besser, schlechter?
Nicht drauf gekommen.
Wenn man nicht probiert, dann kommt man auch nicht weiter.
Wenn Kunden was zusammenstellen oder ich unten durch unsere Warenausgabe gehe, dann überlege ich mir immer, was drehen sie wohl damit?
Und das fragt man sich tatsächlich, was ist damit gedreht worden, wenn man diesen wunderbaren Film sieht, Die Ausstattung der Welt, ein Dokumentarfilm, der uns hineinführt in die Welt des Fundus. Zum einen unser großer hier in Babelsberg, einer der größten der Welt, glaube ich. Dann gibt es auch noch zwei andere Firmen, die genau dasselbe machen, nämlich Dinge zu verleihen für Filme. Und man sagt sich, warum gibt es noch nicht lange so einen Film? Also es muss doch endlich mal gemacht werden. Die beiden haben es gemacht, sehr erfahrene Videokünstler, auch Filmkünstler, Künstlerin. Grüße ganz herzlich Susanne Weyrich und Robert Bramkamp. Kann man auch mal sagen, im Leben auch sehr eng verbunden. Also ein paar. Schön, dass ihr da seid, die Ausstattung der Welt jetzt. Also im Kino. Hallo, hallo.
Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, den Film zu sehen, noch dazu, wo ich den Fundus hier bei uns natürlich sehr gut kenne und immer schon bewundert habe. Es ist ja ein Labyrinth, es ist eine Sammlung der Welt. Also Ausstattung der Welt stimmt, weil es nichts gibt, was es dort nicht gibt. Und fragt natürlich jetzt erstmal, ihr seid die beiden, die es jetzt endlich mal gemacht haben, die gesagt haben, wir machen einen Film drüber. Wie kam es? Vielleicht auch durch einen eigenen Film, dass ihr da mal wart? Oder wie kam das zustande?
Tatsächlich ein Gespräch auf einer Party, Hinweis auf einen Fundus und dann mal reingegangen und entdeckt, was für eine riesige Welt das ist mit 48.000 Objekten, in Babelsberg sogar fast an die 100.000 Objekte. Und dann gemerkt, man sieht eben nicht nur, wie die Welt abgebildet wird, was die Welt ausmacht. Man wird von den Requisiten auch angeregt, darüber nachzudenken, welche Filme es noch geben könnte. Es ist also eigentlich ist es eine begehbare Erzählmaschine und da waren wir verloren. Da wollten wir rein.
Und man merkte im Film auch ganz deutlich, dass diese Gegenstände, überhaupt ein Thema, was euch ja sehr interessiert, nicht die Geschichte, die Biografie von Objekten, aber dass diese Gegenstände auch eine Geschichte haben. Und das finde ich so toll, die haben eine Aura. Und die macht ihr im Film ja sichtbar. Wie macht ihr das? Also man spürt ja die Aura.
Das machen wir teilweise durch Animation, also auch richtig. Wir haben angefangen zu basteln am Anfang des Films und noch vor dem Dreh mit einem noch anderen Kameramann und haben versucht, die Dinge zu animieren. Also zum Beispiel afrikanische Airport-Art-Plastiken im Regal zu drehen oder eine Fischwindhose bläht sich dann plötzlich auf oder ein Drehstuhl dreht sich um sich selbst.
Ihr seid noch in zwei anderen Fundi. Wir haben lange darüber diskutiert, was der Plural ist. Ich glaube, Fundi ist okay. Ja. Das sind andere Firmen, private, kleinere Firmen. Was verbindet die denn alle? Also warum machen die das? Das sind ja auch besondere Menschen, die ihr da vorstellt. Wer sind die?
Ja, tatsächlich ist es so, dass FDA Props in Hamburg ist auch von Gesa Klaus gegründet, quasi auch ein privater Fundus und dann gewachsen wie eigentlich eine Sammlerin, aber natürlich mit dem Bedarf, was bringe ich den Leuten, stell das dahin, sie sagt, die wissen ja gar nicht, was es alles gibt und dann wird das so ausgewählt, also eigentlich kuratiert sie auch so ein bisschen die ganzen Krimi-Produktionen mit, ähnlich bei Delikatessen. Ja, und dann haben wir festgestellt, na klar, die Atmosphäre und die Mitarbeiter, die da sind, die sind unterschiedlich in den verschiedenen Funden. Das sind so verschiedene Milieus, aber einig sind sie sich alle darin in einer gewissen Liebe zur Sache, in diesen Vorgängen die Sachen auch wieder pflegend rein und bereitzustellen, irgendwie zu sortieren. Und es gibt ganz viele Arten, das zu sortieren. Und daraus haben wir so das Gefühl, dass die FundusmitarbeiterInnen sind quasi so eine Gruppe für sich, die das Innere dieser Funden und draußen ist die ausgestattete Welt und die kämpfen oder kooperieren mit 40 SchauspielerInnen.
Ja.
Also es sind so zwei Mannschaften auf dem Feld.
Man sieht ja im Film auch ganz deutlich, und das wird auch sogar gesagt, das fand ich so toll, es sind ja Gegenstände der Realität. Was wir da sehen, ist echt. Und das kommt in der Regel. Und das, was man da sieht, geht dann aber ein in was Fiktionales. Also das fand ich so einen interessanten Gedanken. Das habe ich mir vorher nie überlegt, dass die wahren, realen Objekte dann Teil werden einer Fiktion. Und ich glaube, es war fast so ein geheimes Grundthema auch eures Films, um das zu zeigen.
Ja, das sieht man in einigen Passagen auch sehr deutlich. Zum Beispiel bei der sogenannten Stöpsel-Passage, wo der Stöpsel für die richtige Flasche gesucht wird, um also den Geist wieder in die Flasche reinzubringen. Und angedeutet wird das mit einem großen Stöpsel, in dem sich also die ganze Außenwelt dann spiegelt. Das ist auch das einzige Mal, dass man die Außenwelt des Fundus, das war da eben Delikatessen, in Berlin sehen kann in dieser Spiegelung von dem Stöpsel, die so eine Wahrsagekugel. Und dann gibt's den, wird der richtige Stöpsel gesucht. Dann sieht man Thomas Thieme in der Rolle des SPD-Funktionärs, der diesen Blutmai niederschlägt und sagt, die Lage ist wieder unter Kontrolle, also was ganz Autoritäres. Und dann eine Figur, die mit Haushaltshandschuhen sauber macht und dann gleichzeitig auch etwas eingießt. Ne? Also so eine Folge mit, von mit verschiedenen
Kristall,
Geschichten.
Mit genau, Kristall. Er setzt den Kristallkorken da auf diese Flasche und diese Geste ist so markant und übertragbar auf unterschiedlichste historische Ereignisse oder private und so weiter. Und das lernt man dann da. Also wir können schon überlegen, wann werden wir es machen.
Es ist ja auch so witzig im Film, es können natürlich sehr erfahrene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass die sehen, dieser Gegenstand ist da und da schon verwendet worden. Die erkennen ja die Sachen auch wieder. Also es sagt auch noch was über die Aura. Nun gibt es etwas, ich würde gar nicht sagen wie eine Rahmenhandlung, sondern einen roten Faden. Und ich sage euch auch, ich bin da voll drauf reingefallen. Also das ist vielleicht auch sehr naiv. Die wunderbare Schauspielerin Thelma Buabeng, also eine afrodeutsche Schauspielerin, sehr bekannt und macht wahnsinnig viel, ist aber auch eine Aktivistin. Ist als Figur dann drin und schreibt eine Doktorarbeit über auch rassistische Objekte, also Darstellung eben von Schwarzen in solchen Objekten. Ich habe das erstmal geglaubt, weil ich denke, man kann auch eine Doktorarbeit schreiben, warum nicht? Ja. Sie ist aber eine Figur, sagt unglaublich interessante Sachen. Zum Teil dachte ich mir, das sind aber schon auch Sachen, die in ihrem Kopf waren. Die Beschreibung der Objekte, das Unbehagen mit den Objekten. Wie war das?
Es ist so, dass wir schon lange mit dem Dreh vorher angefangen hatten, bevor wir sie in diese dokumentarische Situation reingesetzt haben. Also als uns schon klar war, wie die Arbeitsabläufe funktionieren, dann habe ich die Recherche über diese Objekte zur Verfügung gestellt und wir haben dann mit ihr die Dialoge diskutiert und sie hat dann natürlich noch sehr viel von sich reingebracht.
Deshalb bin ich auch drauf reingefallen. Sie heißt der Cleo. Einmal wird es auch gesagt.
Einmal wird es gesagt, Cleo.
Aber ist ja eine schöne, vielleicht auch ein Kompliment für ihre Leistung.
Ja, absolut, wobei man auch sagen kann, die Figur, die Thelma spielt, hat ja mehrere Ebenen. Also als Aktivistin erklärt sie uns diese Missionsspardose ziemlich in ihren eigenen Worten und so. Und das ist auch, das ist eben das Tolle, da dokumentieren wir, obwohl sie eine Schauspielerin in einer Rolle ist, dokumentieren wir erstmal die Aktivistin. Aber sie spielt auch so gut die Studentin, die da jobben muss, dass es für Leute, die Thelma jetzt so nicht kennen, ganz glaubwürdig ist. Da ist sie, das war uns wichtig, dass sie genauso behandelt wird, wie alle anderen Expertinnen für Dinge da, weil nur dadurch hat sie Vertrauen zu den ganzen Kontext und kann auch so über die Dinge sprechen und gehört irgendwie dazu. Ist nicht so akademisch, so. Sie sitzt so, so. Und die dritte Sache ist eben, was zusammenhängt mit dem Bild, African Woman, was du vorher, das sind schon mehr geskriptete Dialoge, weil da hat Susanne ja die ganze Geschichte irgendwie schon, die wartete schon ein paar Jahre.
Eines Renaissance-Gemäldes einer schwarzen Frau und wie da umgegangen wird mit diesem Bild, finde ich auch fantastisch. Also wie ein Rahmen dafür gesucht wird, wie darüber nachgedacht wird. Und das bringt mich noch zur letzten Frage. Ich muss übrigens sagen, diese Sparbüchse, das ist eine schwarze Figur, die also so die Münzen sich reinwirft, wenn man darauf drückt, wirklich zutiefst rassistisch.
Missionssparlosen, wie die Augen verdreht werden, ist schlimm.
Unerträglich. Ja. Zeigt eben, die Gegenstände sind nicht unschuldig. Und das wäre noch mal eine Frage am Schluss. Ich glaube, das ist auch ein Thema eures Films. Die Gegenstände sind nicht unschuldig, aber sie müssen eben auch höchst genau eingesetzt werden. Wenn wir es vielleicht gar nicht sehen, wir spüren es vielleicht gar nicht bei so einer DDR-Geschichte. Und trotzdem haben wir so ein Unbehagen, wenn da was nicht stimmt. Also es ist auch eine Würdigung, finde ich, der Menschen, die da arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also die kennen sich gut damit aus und wissen auch, wo man das einsetzen könnte. Das erfährt man ja auch sehr schön von Andreas Gabbert, der eben diesen Gemäldefundus da erklärt. Ja,
super. Also für euch auch ein neuer Blick vielleicht, obwohl ihr erfahrene Filmemacherin seid, da mal die Welt der Dinge noch auf diese Weise zu erkunden. Wie seid ihr rausgegangen aus dem Film? Welche Erfahrung?
So, dass wir den Titel geändert haben. Der Arbeitstitel war nämlich Die Rettung der Dinge.
Auch schön.
Und ja, aber weil wir den Film während der Pandemie gedreht haben, war das tatsächlich unsere schwelgerische Realität im Bauch des Fundus. Und danach ist uns die Welt draußen als ausgestattet vorgekommen und nicht mehr die Filme.
Das ist umgekehrt, ganz gut. Und wir sind auch so rausgegangen, dass wir mit dem Kameramann Markus Grob weiterarbeiten wollen und der Editorin Janine Dauterich, weil dieser Film ist ja nicht vorher geschrieben, sondern der entsteht in Schichten. Also man schneidet, montiert, dann denkt man wieder nach, dann geht man wieder zu dem Fund. Das ist wirklich so ein dreijähriger sozialer Prozess gewesen. Das wollen wir gerne nochmal machen.
Unbedingt. Also da würde ich mich sehr freuen. Ihr habt schon mal einen Film gemacht zu der Ästhetik der Dinge. Das war Bäckerbillett, lange, lange her. Jetzt dieser. Es könnte also eine Trilogie dann vielleicht auch werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. War ein großes Vergnügen über diesen wunderbaren Fundus, über die Fundi. Du hast Funden manchmal auch gesagt.
Funden, kann
man
auch sagen.
Könnte man stundenlang darüber diskutieren. Darüber zu reden, es ist auch ein experimenteller Film. Muss man ganz klar sagen. Es ist ein Spiel mit den Gegenständen, ein Spiel mit der Ästhetik der Dinge zu sehen. Jetzt also im Kino, heute 18.15 Uhr, die bleiben gleich hier, kommen ja eh nicht weg. Im Thalia seid ihr dann bei der Abendvorstellung, werdet darüber reden. Und morgen um 18 Uhr kommt ihr irgendwie schon hin, im Zentral in Berlin, auch nochmal eine Vorführung mit euch beiden, wo ihr über eure Erfahrungen reden könnt.
Das schafft
ihr.
Vielen Dank.
Danke euch.
Stella, ein Leben, so heißt dieser Film über Stella Goldschlag, der jetzt angelaufen ist am Donnerstag. Eine Frau, deren wahres Schicksal schon zu Büchern angeregt hat und auch zu Filmen. Eine junge, schöne, blonde Jüdin Stella, sehr überzeugend, mit Eleganz, aber auch mit so einer undurchdringlichen Kälte gespielt von Paula Bär, wird von der Gestapo verhaftet, gefoltert und als sogenannte Greiferin rekrutiert. Das heißt also, sie spürte versteckte Juden in Berlin auf und lieferte sie der sicheren Ermordung im KZ aus. In den besten Momenten dieses Films sieht man die Ambivalenz dieser Frau, die überleben wollte, aber eben auch Machtgefühle entwickelt hat. Sie war, und daran lässt der Regisseur keinen Zweifel, zugleich Opfer und Täterin. Ich habe mich mit dem Regisseur, mit Kilian Riethoff, unterhalten über seinen Film Stella, ein Leben. Das Gespräch gibt's hier gleich. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen Film, der uns zurückführt in die finsterste Zeit Deutschlands, in die Nazi-Zeit. Und wir sprechen hier von einer Frau, deren Schicksal durchaus schon Autoren beschäftigt hat. Es gibt Bücher über sie, es gibt sogar eine Oper über sie, über diese Stella, ein Leben. So heißt dieser Film, eine schillernde Figur, ein heikles, ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie ich finde, wenn man darüber spricht, wie Juden, wie also Opfer in der Nazi-Zeit, auch zu Tätern geworden sind. Und genau das erzählt dieser Film mit der überragenden Paula Bär als Stella, als diese schöne, eine junge, lebenslustige Frau. Inszeniert hat diesen Film ein Mann, der überhaupt keine schwierigen Themen scheut. Ich denke an Home Video, inzwischen Klassiker dieser Film, aber auch an den Film Meinen Hass bekommt ihr nicht. Auch da war es ein sehr schwieriges, sehr schmerzliches Thema, nämlich die Terroranschläge in Paris. Jetzt also sind wir in der Zeit der Nazi-Herrschaft. Begrüße erstmal ganz herzlich Kilian Riethoff. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo.
Ich freue mich auch sehr.
Als du mir von diesem Stoff erzählt hast, das ist schon eine Weile her, ich wusste, also du machst diesen Film und kannte eben auch das Buch ihres Klassenkameraden. Peter Weiden hat ja dieses sehr, sehr genau recherchierte Buch geschrieben. Dann gab es einen umstrittenen Roman. Und dann dachte ich mir, ja, es ist natürlich auch ein Filmstoff. Das ist ein Stoff, der plötzlich schillerndes Licht hineinbringt, eine ganz dunkle Zeit. Und ich frage dich natürlich sofort, was hat dich an dieser Frau so fasziniert, die ja, wie gesagt, Täterin und Opfer zugleich ist?
Genau das. Ich habe vor 20 Jahren ihr Foto in der Zeitung gesehen. Eine blonde, junge, sehr lebensfrohe Frau und sehr gegenwärtig in einer bestimmten Weise. Und habe dann ihre Geschichte gelesen, habe von ihren Taten gehört, von ihren schrecklichen Taten, aber auch, dass sie eben Opfer war. Und diese Ambivalenz hat mich von Anfang an sehr gepackt. Ich habe mich natürlich von Anfang an auch gefragt, was hätte ich selber getan oder was würde ich tun, wenn wir wieder in so eine Lage kommen würden.
Genau, das ist die große Frage, die der Film auch aufwirft. Steht sogar auf dem Plakat. Also, was hättest du getan? Wir erleben sie ja als eine Frau, die auch in dieser schrecklichen Zeit, die Judenverfolgung hat schon begonnen, viele tauchen unter, ihr Leben erstmal zu genießen. Also, sie geht in die Bars, sie tanzt, sie singt, sie wollte ja auch Schauspielerin oder Sängerin werden. Also, das war dir offenbar auch sehr wichtig. Das nimmt auch einen großen Raum ein im Film übrigens, was ja überraschend vielleicht erstmal ist beim Film über die Nazi-Diktatur.
Ja, wir wollen uns in Stella Goldschlag entdecken und ich glaube, das tun wir, weil wir alle 16, 18, 20 waren und vielleicht diesen Lebenshunger, diese Sehnsucht an Teilhabe am Leben eben in uns spüren. Und das verbindet uns mit Stella. Wir wollen nicht über diese Figur richten und vorschnell ein Urteil fällen, sondern mit ihr fühlen, denn umso mehr erschrecken wir vor der fatalen Konsequenz ihrer Entscheidung.
Also die Nazis haben sie verhaftet, sie haben sie gefoltert, das sieht man im Film auch sehr genau, haben sie misshandelt, haben ihr versprochen, ihren Eltern passiert nichts. Also es war auch eine Art von Erpressung natürlich, wenn sie hilft, Juden zu finden, die untergetaucht sind. Diese Juden nannten sie ja selber so U-Boote. In Berlin waren es übrigens Tausende, sie haben ziemlich viel auch überlebt, sogar versteckt. Ich kannte auch Menschen, die Stella kannten und die ihren Mann kannten, Rolf Isaksson, die haben mir so erzählt, überlebende Juden, wir hatten Fotos von denen, wir wussten genau, wer die sind, diese Greifer und diese Greiferin. Es heißt also, was sie getan hat, ist zum einen zu motivieren, zum anderen aber auch wieder nicht. Und das zeigt der Film ja auch. Also sie hat immer wieder auch eine Grenze überschritten.
Absolut. Andreas Nachhammer, der Leiter von Topografie des Terrors, hat in der Beratung dieses Films einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Wir alle haben eine Stimme in uns, die uns sagt, wenn wir Nein sagen müssen. Und auch Stella Goldschlag hatte die. Es gab keinen Automatismus des Verrats. Der Lagerleiter Dobberke in der großen Hamburger Straße hat quasi jedem Neuankömmling in Anführungszeichen angeboten, Greifer zu werden. Aber nur 15 bis 20 sind dann Greifer geworden. Alle anderen haben dem widerstanden. Das muss auch gesagt werden.
Sie hat dem nicht widerstanden. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ihm viele Menschen ausgeliefert, die dann in die Konzentrationslager kamen, gestorben sind. Es gab einen Riesenhass übrigens auch nach dem Krieg. Also ist auch der Prozess gemacht worden. Du hast dich jetzt diesem Thema ausgesetzt, dem man gerne ausweicht. Das sage ich auch. Man denkt da nicht gerne dran, dass es so eine Frau eben auch gab und dass sie diese kriminelle Energie auch hatte. Also gab es bei dir auch immer mal wieder ein Zögern, Nachdenken darüber. Ich erzähle dir etwas über die Menschen, die umgebracht worden sind. Das ist ja auch eine Opfergeschichte. Ich betone das immer wieder, weil das wird im Film auch deutlich, dass sie auch ein Opfer ist.
Ich glaube, ein Zögern nicht, weil ich sehr überzeugt von der Geschichte war, aber wir waren uns, glaube ich, von Anbeginn sehr darüber klar, dass wir eine große Verantwortung tragen bei der Geschichte, dass wir die genau recherchieren müssen, dass wir die nicht für fiktionale Zwecke ausbeuten oder verändern dürfen. Denn uns war wichtig, dass wir diese Figur historisch fair betrachten, dass wir alles, was für und gegen sie spricht, auswiegen und dass wir eben zu keinem vorschnellen Urteil kommen, sondern wirklich den Zuschauer mit dieser Ambivalenz konfrontieren, ihm das zumuten. Und das ist sehr spannend, jetzt bei Zuschauern zu beobachten.
Es ist ja auch wirklich die große Frage, wie hätte ich mich verhalten? Zum einen auch mit diesem Versprechen, die Eltern zu retten, was übrigens nicht der Fall war. Und zum anderen aber ist es auch immer wieder die Frage, ich bleibe bei dieser kriminellen Energie. Sie hat Eltern aus den Wohnungen rausgeholt, hat die Kinder drin gelassen. Es war ja völlig gleichgültig, was mit denen passiert. Also ich finde schon, dass man auch diese Figur sehr kritisch sehen muss, macht die auch im Film und durchaus auch in solchen Punkten verurteilen muss. Aber das hätte sie zum Beispiel nicht tun müssen.
Absolut. Sie hat auch, nachdem die Eltern deportiert waren, fast noch härter und kompromissloser weitergemacht mit dem Verrat. Das sind Dinge, die einen wirklich schlucken lassen. Und ich empfinde bei dieser Figur immer eine Form von schrecklicher Nähe. Es ist schrecklich, was sie gemacht hat. Und trotzdem tut man sich schwer, sie völlig zu verurteilen. Und diese, ja, das lässt einen eben nicht los dadurch.
Das ist eine große Tragödie auch, finde ich. Sie hat ja auch danach einen hohen Preis dafür bezahlt, nach dem Krieg, muss man auch sagen. Nicht? Also Isolation, sind zu schweren Depressionen. Jetzt hast du dich ja entschieden, eben eine ganz wunderbare, von vornherein sehr sympathische Schauspielerin zu nehmen, die, glaube ich, jeder mag, nämlich Paula Beer. Auch das ist ja eine Entscheidung, zu sagen, ich nehme diese Frau her, die wir aus so vielen Rollen jetzt schon kennen und in der wir auch was sehen. Etwas, was wir im Grunde ja sehr mögen.
Absolut. Wir wollen mit ihr fühlen und mit Paula fühlt man. Und sie hat sehr viele empathische, warme Rollen gespielt. Und gleichzeitig hat sie eben das Vermögen, in diesen Abgrund zu schauen und sich davor nicht zu distanzieren, sondern sich einzulassen, auch auf das Schlimme, auf das, was wir ja, verurteilen, das eben nicht abzuurteilen, sondern dazu Ja zu sagen, das auszuhalten in seiner ganzen Ambivalenz, das ist eben die fantastische Leistung von Paula.
Janis Niewöhner spielt eben diesen Rolf Isaksson, der übrigens verschollen ist. Ne? Man weiß nicht, was mit dem geworden ist nach dem Krieg. Er ist auch der große Manipulator. Also auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass sie hier in einer offenbar großen Liebe auch in so eine Fänge hineingeraten ist. Also diese Seite darf man auch nicht vergessen, dieser Beziehung. Ne?
Ja, sie war Anfang 20, also eine junge Frau, die sich, glaube ich, über bestimmte ethische Position wenig Gedanken gemacht hat und die sicher auch eine gewisse Selbstbezogenheit hat und dann an den Rolf geraten ist, der wie so eine Art Spiegelbild von ihr war, wo sie sich in einer, ja, kann man schon fast sagen, narzisstischen Kollusion bewegt hat. Das ist spannend, dieses Duett, Herr und Frau Iskü, wie sie dann genannt wurden, so eine negative Bonnie und Clyde-Version.
Ja, und die Leute hatten wirklich Angst vor ihr. Ich habe das in den Fotos schon erzählt, es gibt eine sehr eindrucksvolle Szene im Film, wenn die dann ins Café reinkommen und plötzlich die Situation sich verändert. Man merkt plötzlich, da ist eine große Gefahr da. Das wird sehr deutlich im Film und natürlich fragt man sich, ich habe das auch bei Diskussionen immer wieder erlebt, auch über das Schicksal von Stella, dass die Leute sagen, muss man darüber überhaupt reden? Leistet man nicht damit auch antisemitischen Klischees einen Vorschub? Gerade jetzt in unserer Zeit, der Film kommt jetzt mal in diese Zeit, das konnte niemand wissen, sind das natürlich auch heikle Fragen, die so ein Film aufwirft.
Ich glaube, wir benennen sehr klar die Haupttäter. Ein verbrecherisches System, das Menschen pervertiert, das die eigenen Opfer an der eigenen Zerstörung beteiligt, dazu zwingt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betrachten. Wir reden hier nicht im luftleeren Raum. Wir zeigen das ganz konkret in Form von Verhaftung, von Folter, von Bedrohung mit Deportation.
Du bist auch, glaube ich, gefasst jetzt auf Diskussion und bist auch bereit dazu, dass die Leute dir auch solche Fragen natürlich stellen werden?
Absolut. Ich glaube, wenn wir einen Film machen wollen, wo alle einer Meinung sind, dann ist das hier das falsche Projekt. Natürlich ist das eine sehr kontroverse Figur und wir erwarten darüber auch kontroverse Meinungen. Deswegen macht man Kunst, damit man Reaktionen bekommt. Und die Reaktionen sind stark. Sie sind vor allem sehr positiv, aber es gibt auch Leute mit Vorbehalten gegenüber diesem Film. Aber das ist willkommen. Das hat diese Figur sozusagen in ihrem Inneren, diese Kontaminierung.
Was natürlich auf jeden Fall funktioniert, könnte ich mir vorstellen, gerade bei jüngeren Leuten ist eben, sie mit hineinzunehmen, diese Zeit, weil da eben auch eine Frau ist erstmal, die nur leben will, ganz normal leben will, lieben will, tanzen, lachen, singen. Das sind ja Dinge, die können junge Leute nachvollziehen.
Absolut, deswegen ging es uns auch darum, diesen Film möglichst modern wirken zu lassen, dass es nicht etwas ist, was wir historisch abheften von der ersten Sekunde, sondern dass wir diese Welt, Berlin zu der damaligen Zeit eben sehr gegenwärtig betrachten, weil es etwas ist, was um die Ecke lauert. Wir sind in Zeiten, die ganz, ganz schnell sich ändern können und wir in derselben Lage sind wie Stella.
Das war der Regisseur des Films, Stella, ein Leben. So heißt der Film ganz deutlich, ein Leben. Es ist nicht das Leben in der Nazizeit. Es ist ein ganz spezielles, ein besonders tragisches Leben auch, von dem erzählt wird, mit Paula Beer in der Hauptrolle. Kinan Riethoff hat diesen Film gemacht, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Dankeschön, dass du da warst.
Eins. Nur für Erwachsene.